Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Für viele Menschen steht fest, ein Leben mit Hund ohne den sogenannten Grundgehorsam, das geht gar nicht. Oder geht das etwa doch? Eva Windisch, Nicole Gerwig, Ute Reuth und Sabine Wöhner machen sich dazu ihre Gedanken. Nicole legt los.
Grundgehorsam. Der Begriff Grundgehorsam, ich habe einfach mal beliebig nach diesem Begriff im Internet geschaut, bezieht sich auf grundlegende Befehle und Signale, die jeder Hund beherrschen sollte, um sicher im Alltag zu agieren. Dazu gehören standardmäßig Sitz, Platz, Bleib, hier, Fuß und aus. Diese Befehle bilden die Basis einer sicheren und verlässlichen Kommunikation zwischen Hund und Halter. Der alte oder ältere Begriff dafür ist die sogenannte Unterordnung. Das basiert immer noch auf den alten Erziehungsmythen oder Dominanztheorien. Und der Grundgehorsam ist der Schlüssel zu einer stabilen Basis im Zusammenleben mit dem Hund. Diese Befehle bieten dem Hund eine klare Struktur, an der er sich orientieren kann und geben ihm Sicherheit. Ein gut erzogener Hund ist nicht nur besser kontrollierbar, sondern fühlt sich durch die klare Führung auch sicher und entspannt. Das findet man so, wenn man es einfach mal im Internet sucht, als Erklärung für Grundgehorsam. Wo ich das gelesen habe, stelle ich mir natürlich einige Fragen. Also grundsätzlich erstmal, was heißt denn überhaupt eine sichere und verlässliche Kommunikation zwischen Hund und Mensch? Grundsätzlich ist es ja was wichtig ist, sehe ich genauso. Heißt aber im Endeffekt nur, dass es gleichbleibende Abläufe gibt. Das heißt also, dass wir nicht ein Mensch sagt halt zum Haus einen anderen Begriff, sondern Haus ist halt ein Haus, so dass sich jeder drauf verlassen kann. Wenn die Ute sagt, das Haus, dann weiß ich, aha, sieht aus wie ein Haus, hat ein Dach wie ein Haus, alles klar, wir reden über dasselbe. Oft ist es so, dass wenn wir uns ja diese Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit von Hunden wünschen, dann sollten wir das auch in gewisser Form vorleben. Und da fangen die meisten kleinen Schwierigkeiten schon an. Das heißt also, einmal soll vielleicht der Hund an der Straße stehen bleiben und warten. Einmal ist es völlig egal, kommt vielleicht auch drauf an, welche Straße. Einmal darf er in den Wald zum Gucken. Einmal ist es nicht erwünscht. Einmal ist es, ich sag mal, das Nachfragen von Leckerchen am Tisch erlaubt. Wenn Besuch da ist, verbietet man es, findet man es ganz schrecklich. Das ist oft das, was eben in der Kommunikation zwischen Hund und Mensch passiert. Das heißt also, es gibt eben keine gleichbleibenden und zuverlässigen Abläufe. Dazu kommt, dass oft das Gesagte von uns mit der Körpersprache, mit dem, was wir tun, nicht wirklich zusammenpasst. Das heißt zum Beispiel, der Mensch ruft den Hund, geht dann aber zu ihm hin. Wozu soll dann der Hund wirklich zu uns kommen? Mal ist ein Signal freundlich, mal ist es nicht freundlich. Das heißt also, da ergeben sich in der Kommunikation schon ganz viele andere wichtige Aspekte, die an sich ja nichts mit einzelnen Kommandoworten, ich sage das mal so extra, zu tun haben. Und das große Problem, was ich dabei immer sehe, ist, dass wir durch diese sogenannten Grundkommandos meistens überhaupt nicht sehen, welche Ideen und Bedürfnisse der Hund denn wirklich hat. Das heißt, der Hund ist dadurch oft in der Kommunikation mit uns sehr eingeschränkt und das führt dann im Endeffekt zu den meisten Missverständnissen. Als Beispiel, was man sehr häufig sieht, ich denke, was vielleicht auch viele in irgendeiner Art und Weise machen, die Menschen lassen den Hund zum Beispiel am Straßen- oder Wegrand sitzen, weil irgendwas uns entgegenkommt. Sei es ein Auto, sei es ein Fahrradfahrer oder ähnliches. Je nach Hund, je nach Situation, ist dem Hund es vielleicht aber zu eng. Ist es ihm vielleicht zu laut? Ist es ihm vielleicht zu viel? Und er würde aus seiner Sicht gern eine andere Lösung finden. Er würde gerne ausweichen. Er würde gerne ein bisschen mehr Distanz haben. Kann aber nicht, dadurch, dass er ja sein Kommando bekommen hat und quasi mehr oder weniger in diesem Kommando gefangen ist. Der Mensch sieht es oft nicht, weil offensichtlich ist der Hund ja körperlich unter Kontrolle. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann wird sich der Hund in solchen und ähnlichen Situationen immer unwohler fühlen. Das heißt, er kann ja nicht wirklich seine Situation beeinflussen. Er kann das nicht wirklich die Situation kontrollieren. Und das bringt im Endeffekt Probleme und Unsicherheit rein. Warum, sag ich mal, Menschen dieses ganze, diese Grundkommandos, Grundgehorsam, ich kann es jetzt nur vermuten, vielleicht habt ihr da auch noch andere Ideen dann dazu, warum sie das so gut finden, ist ja ein Stück weit dieses Gefühl von Kontrolle. Also ich möchte in irgendeiner Form meinen Hund in Situationen kontrollieren. Und das aber im Endeffekt zu dem Preis, dass ich meinem Hund die Kontrolle über seine Tätigkeiten, über sein Leben wegnehme. Das heißt, bei uns führt es zwar zu einer gewissen oberflächlichen Pseudo-Kontrolle über den Hund. Dem Hund entziehe ich aber jegliche Kontrolle, was dazu führt, dass der Hund nicht mehr sich sicher in seiner Umwelt bewegt. Ähnlich, was auch sehr oft vorkommt, ähnlich ist es zum Beispiel auch beim Thema Hundebegegnung. Ganz oft wird es noch so gemacht, dass dann der Hund eben kurz genommen wird, dann gibt es ein Fußsignal und der Hund kann einfach in seiner hundetypischen freundlichen Art seine Kommunikation, seine Sprache nicht anwenden, weil er halt in dem Moment nicht ein bisschen verzögern kann, stoppen kann, ausweichen kann oder schnüffeln kann. Und dadurch wird er auch immer wieder in Situationen reingedrückt und reingeführt, die ihm sehr unangenehm ist. Das heißt also, seine Gefühle in Bezug auf Begegnungen zum Beispiel werden dadurch immer angespannter und immer schwieriger. Und wir verstehen immer weniger, warum das Ganze nicht so richtig gut funktioniert. Also es ist auch so ein großes Problem aus meiner Sicht, dass sich dem Hund das Mitdenken und das Mitspracherecht in verschiedensten Situationen entziehe. Ich habe das gesagt, was du zu tun hast, du musst es einfach nur machen. Und dann sollst du dich dabei wohlfühlen. Wir vermitteln also im Endeffekt dem Hund kein sicheres Gefühl, sondern eher so ein Gefühl von, ich bin der Situation ein Stück weit ausgeliefert. Und das kann durchaus zu Problemen führen. Dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, was interessiert uns eigentlich in der wirklichen sozialen Kommunikation? Also zum Beispiel, wenn Familienangehörige nach Hause kommen, wenn Freunde zu uns zu Besuch kommen, was macht man dann? Dann ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, da, Stuhl, Sitz, Getränk gibt's gleich. Sondern das Erste, was wir machen, ist ja zum Beispiel, Mensch, wie war denn dein Tag? Wie geht's denn dir? Was machen denn deine Kinder? Wie war denn die Fahrt? Wie läuft's denn so im Geschäft? Das heißt, wir interessieren uns für das, was unsere Freunde, unsere Familie zu sagen haben. Das ist eine echte soziale Kommunikation aus meiner Sicht. Dann ist die Frage, wie geben denn die meisten Menschen Kommandos? Fragen wir den Hund? Möchtest du zum Beispiel lieber hier sitzen oder magst du lieber dort drüben sitzen? Kannst du dich gerade hinlegen? Magst du dich gerade hinlegen oder ist es dir gerade zu kalt? Möchtest du lieber sitzen oder möchtest du lieber stehen? Das hört man selten, wenn es um Kommandos geht. Und ich finde es einen sehr wichtigen Punkt, weil der Hund, wenn es um soziale Kommunikation geht, soll ja auch uns mitteilen können, was für ihn gut ist, wie er empfindet, was er macht. Aber das wird oft dann nicht beachtet. Und Hunde sind aus meiner Sicht super zuverlässig, wenn es darum geht, den Sinn von Sachen zu erfassen. Und ich finde es auch super wichtig, dass die Hunde den Sinn von bestimmten Tätigkeiten, von bestimmten Handlungen verstehen. Das heißt, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, die Zusammenhänge gut zu erkennen, dann wird aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung das wirklich ein echter, zuverlässiger Partner. Mal also als Beispiel, so typische Situationen. Ich habe eine Schleppleine am Hund, der Hund läuft irgendwo eine Böschung runter, weil da irgendwas Interessantes riecht. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich gebe ihm das Kommando zum Zurückkommen. Dann wird der Hund, wenn er das dann umsetzt, wenn ich ihm beigebracht habe, Kommandos werden sofort erfüllt, dann wird er wahrscheinlich kommen, wird sagen, bin hier, brauchst du noch irgendwas? Nö, gut, super, dann bin ich wieder unten. Läuft die Böschung wieder runter. Das heißt also, der Hund hat genau das umgesetzt, was wir gesagt haben, hat aber den Sinn der ganzen Geschichte nicht verstanden. Was ich dann ganz oft mache, dass ich dann meiner Schoni erkläre, Schatzi, Mama kommt da nicht runter. Mama ist zu alt dafür, Mama kann da nicht, ist zu steil, was auch immer. Was macht mein Hund? Guckt mich zweimal fragend an. Bist du sicher? Kannst du es wirklich nicht? Echt nicht, ich komme da nicht runter. Okay, gut, dann gehen wir halt woanders lang. Hund kommt hoch, geht mit mir mit, es gibt überhaupt keine Diskussion. Dann hat der Hund aber verstanden, dass es aus bestimmten Gründen einfach nicht geht. Und das ist für mich ein deutlicher Unterschied dazu, dass der Hund einfach nur etwas umsetzt, was ich ihm gesagt habe, wo er aber den Sinn dahinter nicht versteht. Und das finde ich, das kann man auf viele Situationen übertragen. Und der Vorteil dabei ist, dass die Hunde halt wirklich lernen, auch mitzudenken und mitzumachen. Und dann ist für mich auch noch eine wichtige Geschichte, was hat denn eigentlich Gehorsam mit einer sozialen Beziehung zu tun? Das heißt, wie definiere ich denn eine Beziehung zu einem Familienmitglied wie dem Hund? Definiere ich auch meine Beziehung zum Beispiel zu Familie und Freunden über deren Gehorsam? Mache ich also meine Freundschaften davon abhängig, wie gut jemand auf mich hört? Ne? Das heißt also, ich habe im Endeffekt in einer sozialen Beziehung ist Zuwendung, Aufmerksamkeit im Endeffekt, also für den Hund grundsätzlich erstmal ein Grundbedürfnis und das knüpfe ich einfach nicht an Bedingungen. Dafür ist ein Grundgehorsam aus meiner Sicht sehr ungeeignet. Und was ist dann auch zum Beispiel im Freilauf? Also wenn der Hund irgendwie nicht bei mir ist, der ist im Freilauf, läuft irgendwo hin, wie soll er denn dann wissen, was er tut, wenn ich nicht daneben stehe und ihm ein Kommando gebe? Dann ist er ja völlig verloren, da weiß er gar nicht, was er tun soll. Ganz schwierige Geschichte. Da ist es mir persönlich schon wichtig, dass mein Hund sich so ein bisschen in dieser Welt auch auskennt und einfach weiß, was wir in bestimmten Situationen logischerweise tun, also auch dort den Sinn erkennt. Das heißt, dem Hund die Welt zu erklären, die Zusammenhänge erkennen zu lassen, bereitet den Hund deutlich besser auf ein Leben in unserem normalen Alltag vor als alles andere. Jetzt stellt euch mal vor, das müssen ja viele machen, dass wenn ihr Kind das erste Mal zur Schule allein gehen soll, dass man ja diesen Weg abgeht. Das heißt, man läuft mit dem Kind diesen Schulweg ab, dass es genau weiß, worauf muss es achten, wie kommt es dorthin. Und jetzt stellt euch mal diesen Unterschied vor. Ihr lauft mit dem Kind los und dann kommt auf dem ganzen Weg sowas wie Stopp, jetzt geh, guck nach rechts, lauf weiter, Stopp. Dann wird das Kind, wenn ihr das so macht, es wird nicht verstehen, warum. Warum soll ich an dieser Stelle stehen bleiben? Warum soll ich über die Straße gehen, wenn grün ist? Warum kann ich nicht gehen, wenn rot ist? Das heißt also, es werden die Zusammenhänge nicht erklärt. Das Kind tut es zwar, was ihr sagt, hat aber keine Idee davon im Endeffekt, wie es wirklich geht. Und ähnlich geht es im Endeffekt auch bei unseren Hunden. Und dann war ja auch, ich schaue jetzt nochmal, was in dem Text, das fand ich ja sehr spannend. Also, dass der Hund dann eine klare Struktur hat und eine gewisse Sicherheit und er ist besser kontrollierbar. Und jetzt stellt euch mal die Frage, wie das eigentlich bei Straßenhunden ist. Die kommen ja überhaupt nicht klar. Da gibt es ja niemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, der ihnen keine Kommandos gibt. Das ist, glaube ich, für die dann enorm schwierig, sich dann irgendwie zurechtzufinden. Also im Endeffekt ist, glaube ich, das größte Ziel, dass die Hunde, und das können sie perfekt, die Zusammenhänge in unserem Leben einfach verstehen und einfach wissen sie, wie sie auf bestimmte Reize, wie sie auf bestimmte Dinge reagieren und daraus dann auch ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und mitzudenken. Ich glaube, das ist das Entscheidende, um gut mit dem Hund durchs Leben zu kommen. Und jetzt gibt es bestimmt von euch auch noch ein paar Ideen, was zu dem Thema ganz wichtig ist. Stimmt's, Eva?
So ist es. Man muss ja bedenken, letztendlich Grundgehorsam bedeutet ja Kommandos empfangen. Und der ganze Schmarrn begann ja im Ersten Weltkrieg. Das heißt, da kamen Menschen auf die Idee, der Hund wird in den Kriegsdienst mit einbezogen. Und da die Soldaten Befehle erhielten, ging man natürlich davon aus, dass es dem Hund um kein Deut besser gehen soll. 15.000 Jahre konnten Mensch und Hund friedlich koexistieren, ohne Grundgehorsam, ohne Befehle, ohne Kommandos. Ich glaube, ich bin die einzige von euch, die ja in keinster Weise hundetechnisch vorgeprägt war, als ich den ersten Schwung Hunde bekam. Also ich weiß bis heute nicht. Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, wie man Tieren Befehle beibringt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man Tiere dressiert, weil es mich nie interessiert hat, weil mich immer Tiere als solche interessiert haben, weil sie sich wie Tiere verhalten. Und ich habe im Schnitt immer 5 Hunde gehabt. Ich hatte noch nie in all den Jahren auch nur eine einzige Situation, wo ich mir dachte, Mist, wenn ich jetzt wüsste, wie man Sitz macht oder beibringt oder Steh oder Fuß, wirklich noch nie. Und ich kam nie in die Verlegenheit, aber ich kam mit meinen Hunden wirklich durch jede Situation des Alltags ohne Befehle, perfekt sogar durch alle Situationen, weil ein Befehl heißt, ich verlasse mich 100% darauf, dass du diesen Befehl befolgst. Und ich wusste, die Arbeit ist an mir. Klassisches Beispiel, der Rückruf. Warum übt man einen Rückruf? Ja, natürlich übt man ihn, wenn man ihn so deppert sagt wie bei mir, zu mir, hier. Wieso ruft man Hunde nicht, wie man andere Tiere ruft? Schrägstich, lockt. Jedes andere Tier, Haustier, locke ich doch. Warum bekommt der Hund so einen hingerotzten Text? Und jeder meiner Hunde kommt, wenn ich ihn nett rufe, mit warmer, zärtlicher und freundlicher Stimme. Und je dringender es ist, desto lustiger und motivierender rufe ich und mache mich zum Volldeppen. Und dann kommen die auch Vollgas angerannt, weil ich in ihrem Sinne mit ihnen kommuniziere. Und ich frage mich auch, warum das so dogmatisch ist, dass der Hund an der Straße Sitz machen muss und die Leute üben das wirklich bis zum Erbrechen, sodass das arme Viecherl schon sobald er eine Straße sieht, sich hinsetzt. Warum, wenn die Ampel grün ist und ich habe einen Hund, der sich hinsetzt, verliere ich kostbare Zeit. Wenn ich auf eine Ampel zugehe und ich gehe bitte stark davon aus, dass jeder angeleint im Straßenverkehr mit seinem Hund unterwegs ist und ich sehe, die Ampel ist grün, ja, dann lege ich doch einen Zahn zu, weil die Grünphasen sind erwiesenermaßen relativ kurz. Und dann will ich keinen Hund, der sich erst hinsetzt, weil er es so befohlen bekommen hat und gar nicht mehr weiß, wie ein Leben ohne Hinsetzen an der Straße funktioniert. Und sich darauf zu verlassen, dass er es dann auch immer macht, ist absurd. Das ist ein Tier, der hat kein Verständnis für Rot-Grün und Straßenverkehr und Rollendenverkehr und die Gefahren, die im Verkehr ausgehen. Und deswegen frage ich mich bei den ganzen Kommandos, was hat der Hund davon? Nichts, gar nichts. Und wenn ich irgendwo stehe oder bin und ich will, dass mein Hund sich nicht bewegt, ist es mir doch kackegal in dem Moment, ob er sitzt, liegt, Kopfstand, Handstand, Schneidersitz oder Yogasitz macht. Er ist bei mir, ich habe eine Leine und die Körperposition darf er doch bitte selber wählen. Und in einem Restaurant, wenn ich bin, in dem Moment, wo ich sitze und mich entspanne, und das weiß ich, weil ich mit jedem meiner Kundenhunde und mit all meinen Kursen immer einen Restaurantbesuch drin hatte, nach wenigen Minuten, wenn man selber entspannt im Restaurant ankommt, den Fokus auf die Karte legt oder auf das Essen oder auf die, mit denen man im Restaurant ist, wird der Hund sich in Kürze hinlegen, genau wie er es zu Hause auch macht. Weil im Haus ist nichts los, da trippeln die Hunde nicht die ganze Zeit rum und man muss nicht Sitz, Sitz, Sitz schreien, nur weil man selber auf der Couch sitzt oder hierher und Platz. Jeder Hund spiegelt in dem Moment seinen Menschen, weil wir das einzige Vorbild sind, dass er in seinem kleinen Leben hat. Und sitze ich irgendwo entspannt oder liege ich irgendwo entspannt oder stehe ich irgendwo entspannt, wird der Hund es mir gleich tun und im Energiesparmodus setzen oder legen sich viele Hunde dann automatisch hin, weil die lange Steherei halt dann auch nervt. Natürlich, wir sind ja auch froh, wenn wir irgendwo stehen und irgendwo eine Sitzgelegenheit finden, weil wir auch Energie sparen möchten. Und im Ernstfall, also ich habe noch nie erlebt, nachdem ja fast alle Hunde draußen wohl erzogen sind, ich habe noch nie erlebt an irgendwelchen Plätzen, wo viele Hunde sind und jemand schreit die ganze Zeit Sitz, Platz, hier oder Fuß. Ich habe noch nie erlebt, dass das funktioniert. Selbst wenn die Hunde am Hundeplatz die gehorsamsten und die besten Grundgehorsamempfänger sind, ich habe noch nie erlebt, dass im Real Life das auch klappt. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand Fuß ruft. Das Einzige, was er dabei macht, ist Leinenrucks die ganze Zeit und Fuß schreit. Warum fällt dann den Hundehalter nicht auf, dass das ja überhaupt nicht funktioniert? Und wenn ich möchte, dass meine Hunde dicht bei mir gehen, sage ich ganz freundlich, kommt ein bisschen näher. Und das klappt wunderbar. Das ist so einfach. Wie machst du das, Ute?
Ja, ich hätte dir das zeigen können, Eva, wie das funktioniert, dass du durch 200 Hunde durchrennst und dein Hund, du sagst einmal bei Fuß und der läuft bei dir. Und zwar in exakter Position, ohne links und rechts zu schauen. Aber das war kein glücklicher Hund. Also darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das war ein sehr unglücklicher Hund. Und ich hatte 20 Jahre Hunde, ungefähr 20 Jahre, und habe dann meinen Fritzi gekriegt. Und die Züchterin hat zu uns gesagt, ja, aber ihr müsst unbedingt in die Hundeschule gehen. Das war 99 und kurz drauf war ja dann dieser schreckliche Vorfall mit diesem armen Pitti da in Hamburg, wo die Situation für alle Hundehalter wirklich dramatisch wurde, wo du irrsinnig unter Druck gesetzt wurdest, dass du deinen Hund unter Kontrolle hältst. Und wer sich da mal ein bisschen genauer damit befassen soll, der soll mal unsere alte Podcast-Folge über Kontrollzwang anhören nochmal. Der Kontrollzwang geht definitiv von den Leuten aus, die ihren Hunden sowas aufoktroyieren. Wie gesagt, ich hatte 20 Jahre Hunde, mein Mann auch, und es hat immer funktioniert und trotzdem haben wir uns einreden lassen, auch eben im Zusammenhang mit diesem Hamburger Vorfall. Also dieser Hund muss jetzt wirklich, das muss wirklich klappen. Also der muss ordentlich an der Leine gehen, ordentlich an der Leine gehen hieß, haben wir zwar Gott sei Dank nie so 100% durchgezogen. Der läuft bei dir an der richtigen Seite natürlich, ne? Links ist ja logisch, weil rechts habe ich ja meine Knarre. Wie du sagst, Eva, das kommt aus dem Militärbereich. Wir haben ja alle rechts unsere Pistole oder unser Gewehr, logisch. Weil ihr nicht, oder? Nee, also ich schon. Ich habe überhaupt kein Gewehr und keine Pistole. Was soll der Scheiß? So, und dann sind wir in so einen komischen Verein gegangen und ich glaube, das Zweite, was ich da gehört habe, Sitzplatz, Fuß, bleib aus oder was weiß ich, dieser ganze Quatsch. Mehr braucht dein Hund im Leben nicht. Und wir Deppen haben das geglaubt. Und es hat wirklich funktioniert. Das funktioniert. Und wenn jemand solche Menschen mit solchen Hunden bewundert, ich kann denen sagen, wie man das macht. Ich kann denen das schon erklären. Ich kann das. Ich habe das super gekonnt. Ich weiß genau, wie man einen Hund dazu bringt, dass du einfach nur mal schreist Platz und der liegt. Und zwar genau da, wo er steht. Der geht keinen Meter weiter. Aber kann mir jeder glauben. Das machst du nicht mit Leckerchen und nicht mit ich hab dich lieb. Nee, 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 nee. Das geht nur, wenn das so prompt funktioniert, weil der legt sich ja auch, wenn da Hundescheiße liegt. Und da würde sich ein normaler Hund nie hinlegen. Oder in die Dreckspfütze oder wo auch immer. Der muss sich sofort hinlegen. Ich kann mich noch genau erinnern an den ersten Grundkurs mit Fritzi, wo es eben um Platz aus der Bewegung ging für die wichtige, wichtige Begleithundeprüfung. Und da war eben irgendwas auf dem Hundeplatz. Und ich habe gesagt, Platz, und er hat sich hingelegt, aber eben nicht sofort. Ich glaube, da war dann Dreivierteljahr oder irgend sowas. Nicht sofort, sondern er ist halt 2 Schritte weitergegangen. Dann habe ich einen Anschiss gekriegt von der Kursleiterin. Der hat da zu liegen, wo du das sagst, sofort, ohne nachzudenken. So, und dann hat mein Hund das gelernt. Und das größte Stück Arbeit hatte ich eigentlich ein paar Jahre später, wie ich gemerkt habe, mein Hund und ich, wir werden immer unglücklicher, immer unglücklicher, weil ich konnte, trotzdem ich ihm ja angeblich so viel Sicherheit und so viel klare Führung gegeben habe, und ich war da richtig gut, das könnt ihr mir glauben. Ich bin sowas von scheiß konsequent, wenn ich was mache. Ich war da richtig, richtig gut, dass ich meinem Hund zeige, wir brauchen das eigentlich gar nicht mehr und es geht auch anders. Und das war dann richtig, richtig harte Arbeit, also für mich. Für ihn war es insofern schwierig, also es war für ihn schön, weil er gemerkt hat, es ändert sich was zu seinen Gunsten. Ich schaue mehr auf ihn, ich versuche mehr ihn zu verstehen. Aber mein Problem war, dass ich immer wieder in die alten Muster zurückgefallen bin. Der Vorteil, den ich da jetzt habe, ist, dass ich natürlich erstens mal einfach weiß, wie es geht und mir niemand was vormachen kann. Wenn zu mir jemand mit so einem durchkommandierten armen Hund kommt, der muss mir nicht erzählen, dass er das mit gut Zureden geschafft hat. Also ich kann dir genau sagen, wie er das gemacht hat, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln. Das kann mir kein Mensch erzählen. Das siehst du dem Hund ganz genau an. Du siehst auch dem Hund an, wenn er richtig mit Starkzwangmitteln dazu gebracht wurde, ob das jetzt Kettenwürger, Stachelhalsband oder Teletag ist, das siehst du. Wenn man Augen im Kopf hat, dann sieht man das, wenn man das sehen will. Aber ich habe auch Verständnis für Leute, die unter Druck gesetzt wurden. Ich habe auch Verständnis für Menschen, denen gesagt wird, oh, Mann, keine Ahnung, was für ein Hund, ja, da ist ein Steff mit drin, oh, die haben ja so eine perverse Beißkraft. Wenn du den nicht unter Kontrolle hast, dann wirst du schreckliche Dinge erleben. Und genau wie du gesagt hast, Eva, über Jahrtausende haben Menschen mit Hunden zusammengelebt und es ging einfach. Ich habe 20 Jahre mit Hunden zusammengelebt, es hat funktioniert. Wir hatten keine Probleme. Da, wenn sich halt die mal in der Wolle hatten mit irgendwelchen anderen, weil sie die nicht leiden konnten, ja, dann haben wir halt in Zukunft aufgepasst. Denn wenn die getroffen sind, sind sie halt ausgewichen, so fertig. Wir haben denen kein blödes Beifußkommando beigebracht und extra sind wir an diesem Feind dann vorbeigegangen, damit der Hund lernt, wenn er ihm Beifuß bei mir vorbeigeht, passiert nichts. Lauter so ein Blödsinn hatten wir nicht nötig. Und dann lässt man sich aber eben auch, ich möchte nochmal daran erinnern, an diesen fürchterlichen Vorfall mit dem Pitbull, der dieses Kind getötet hat in Hamburg damals, wissen die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr. Damit fing dieser ganze Irrsinn eigentlich so richtig heftig an, dass man diesen militärischen Gehorsam auf ganz normale Hunde übertragen hat. Also ich bezweifle, dass das überhaupt irgendein Hund braucht, ja. Aber da wurde das so richtig, 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 richtig extrem. Und da kam eben dieser Druck auf die Leute. Du warst zum Beispiel, so ging es mir mal, da waren wir mit Freunden beim Essen und die hatten den Bruder von unserem Hund und die haben halt unterm Tisch mal so eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Ihr hättet mal hören sollen, wie die Leute an Nachbartischen über uns hergefallen sind. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, das gab es bei uns nie. Die haben alle ihre Hunde nicht im Griff. Und diesen Druck, den musst du erstmal standhalten. Und dann lässt du dich halt furchtbar leicht davon überzeugen, dass wenn dein Hund nicht perfekt bei Fuß gehen kann, wenn dein Hund nicht sofort im Anblick nur von der Bordsteinkante sitzt und lauter dieser ganze Unsinn, dass du das machen musst. Und letztendlich werden beide unglücklich, der Mensch und der Hund. Weil es ist genauso, wie du sagst, Eva. Wenn ich heute mit meinen Hunden spazieren gehe, und Indiana hat ja immer sehr gute Vorschläge, da waren wir noch schon lange nicht mehr und da könnten wir mal wieder gehen. Und ich sage dann, Schatzi, da können wir jetzt leider nicht gehen, das wird Maxl zu weit. Oder ich muss wieder nach Hause, weil ich muss noch arbeiten. Dann guckt sie halt ein bisschen bekümmert und sagt, naja, gut, dann aber nächstes Mal vielleicht und kommt mit. Und da brauche ich überhaupt kein einziges Kommando. Oder wenn ich meine Hunde bei mir haben will, ne, kommt mal schnell her zu mir. Ne? Der Maxl kommt natürlich langsam, weil er einfach alt ist. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Aber natürlich kommen die selbstverständlich, wenn ich freundlich mit ihnen spreche und wenn sie den Sinn einsehen. Wenn sie natürlich gerade einen Gästehund am Zaun beschimpfen müssen, dann sehen sie den Sinn nicht unbedingt ein. Dann muss ich halt hingehen und muss sie überzeugen. Aber es ist wirklich, das Hauptproblem ist tatsächlich dieser Kontrollwahn der Menschen. Na, dass die Menschen immer Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Ja, so schaut's aus. Oder Bianca?
Ja, das ist das, was mir als erstes auch aufgefallen ist, als Nicole diesen Text zitiert hat. Was Grundgehorsam ist, der ist ja total aus der Sicht des Menschen geschrieben. Der Mensch hat die Kontrolle und damit er sich wohlfühlt, steht da auch noch drin, damit der Hund sich auch sicher fühlt. Das bedeutet aber genau, wie du gesagt hast, Nicole, der Mensch muss sich 100% dran halten. Und das ist es ja, was wir im Alltag sehen, dass die Hunde nicht so in Anführungszeichen funktionieren. Und dann haben die Hunde Schuld, aber nicht die Menschen, die inkonsequent sind. Das heißt, das fordert eben auch Konsequenz. Aber ich weiß auch genau, als ich den Cookie bekommen habe und dann habe ich diese Hundetrainerausbildung gemacht, dass ich dann dachte, oh Gott, jetzt muss das aber alles klappen. Der Cookie muss kommen, der muss ohne Leine laufen können, der darf nicht an der Leine ziehen. Was denken die Nachbarn? Die denken, Gott, die ist doch Hundetrainerin, wie rennt denn der Hund an deren Leine? Da ist ja gar kein Grundgehorsam da. So. Also der Druck, den du beschrieben hast, Ute, der ist eben dann auch da und das Unwissen. Und das, was am meisten fehlt, ist die Empathie für den Hund. Dieses, der ist jetzt älter oder gestern, das war lustig, da war ich draußen mit dem Cookie und der ist ja immer an der Leine, weil ich ja weiß, dass er auch witzige Ideen hat und das ist ja in so einem dicht besiedelten Umfeld nicht so gut. Aber eine Frau war mutig und die hat ihre Hündin, war es glaube ich, die hatte gebadet und die war mit der unterwegs ohne Leine. Und dann ging die Nase der Hündin nach oben und zack, 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 immer in Richtung des Duftes. Und die Frau stand da nur noch miep, miep, miep mit ihrer Pfeife. Und die Hündin hat das natürlich nicht interessiert, weil sie ihre eigene Idee hatte, was gerade wichtig ist. Und da musste ich so schmunzeln, weil das eben zeigt, die Hunde, die mit uns leben, sind keine Maschinen. Und der Text suggeriert, dieses Grundgehorsam suggeriert, dass das so sein kann, wenn man es macht. Und dass nur dann Sicherheit des Hundes da ist und dann sind wir sicher. So ein Schwachsinn. Wie gesagt, der Hund ist keine Maschine, sondern Lebewesen. Stell dir vor, du bist in deinem Lieblingseisladen, in deinem Lieblingsbuchladen, egal wo, wo du gerade gerne bist. Wenn dich da jemand ruft, bist du auch nicht sofort da. Und da müsst mehr Empathie in allen Sendungen, in allen Ecken, wo es um Hunde geht. gelehrt werden. Oder Sabine.
Ja, genau. Da gebe ich dir voll recht mit dieser Empathie, weil der Hund ist auch wer und wir auch. Wo ich jetzt mal drauf eingehen möchte, ist das, was die Ute gesagt hat mit dem Fall Volkan in Hamburg. Das war 2000. Das ging schon viel eher los. Diese Kommandogeschichte, die kommt ja aus dem Militär. Ich durfte ja mal tatsächlich mit dem ehemaligen Grenzhundeausbilder von diesen DDR-Grenzhunden mich lange unterhalten. Der hat mir das relativ plausibel erklärt. Also ich habe mir erst mal ganz komisch angeguckt, weil der war tatsächlich Trainer in einem Hundeverein, in dem ich auch mal externe Begleithundeprüfung gelaufen bin. Der hat dann nur geschmunzelt und hat zu mir gesagt, weißt du, man darf auch in hohem Alter noch lernen dürfen. Das fand ich ganz fantastisch. Der hat mir eben erklärt, wenn man diese Diensthunde hat, die die Kommandos sicher ausführen, das waren ja damals, das waren ja wirklich Waffen. Wie die ausgebildet worden sind, Udo, ja, du hast recht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das führt nur zu Emotionsblockaden bei mir und zu Erregungen, nee. Aber diese klare Kommunikation mit Sitzplatz, bleib hier, Fuß aus, mit dieser Ein-Wort-Kommunikation, die ich so schrecklich finde, weil Hunde verstehen ja viel mehr, die ist ja daher begründet, weil falls dem Hundeführer was passiert, falls der erschossen wird, muss der Nächste den Hund übernehmen können, ohne dass der erst lang überlegt, was der andere denn da seinem Hund für Nomenklatur beigebracht hat. Und wie gesagt, bei uns war es ja auch so, bei den Diensthunden, also jetzt nicht nur von den ehemaligen DDR-Hunden aussprechen, sondern auch bei uns im, die Polizeihunde und die Diensthunde, das war ja ähnlich. Und irgendwann mal wurden die Hunde nimmer zu irgendeinem Zweck gehalten, also zum Hofhaus, Hofwachhund oder sonst was, sondern die Hunde kamen zum Vergnügen in die Familien. Und dann gingen die Probleme wohl irgendwie los, dass man das dann gesagt hat, okay, dann musst du in die Hundeschule. Und wieder besseren Wissens, weil man es einfach nicht gewusst hat, hat man diese alten Methoden einfach adaptiert aus diesen Diensthundeausbildungen. Halt nicht ganz so streng, immer noch streng genug. Ja, wohin das geführt hat, das wissen wir heute alle. Also nur mal so zur Geschichte, wie mir sie bekannt ist. Was ich so schlimm finde bei diesen Kommandosalven, ist eigentlich die Tatsache, dass es Hunde gibt, die dann draußen nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Also denen ihr ganzes Leben ist durchgetaktet und durchkommandiert. Und wenn dann mal nichts kommt, dann wissen sie nicht, was sie tun sollen. Ich hatte erst neulich tatsächlich so einen Fall im Training. Der Hund ist draußen gezirkelt, gekreiselt und wusste überhaupt nicht, was er jetzt tun soll. Ich habe extra gesagt, das, lass mal den Hund laufen, nehmen wir mal die Leine und gucken mal, was er anbietet. Der war vollkommen überfordert mit der Situation, weil er einfach nicht gesagt gekriegt hat, was er tun soll. Und das ist so schade, weil unsere Hunde, die müssen ja tatsächlich explorieren draußen. Die müssen riechen, die müssen schnüffeln, die müssen Hundedinge machen. Ganz, ganz früher, in meinen Anfangszeiten, da habe ich in meinen Gruppenstunden tatsächlich den Leuten selber immer beigebracht, weil klar, die Leute haben einen Hund und haben Angst, dass irgendwas passiert und wollen halt alles richtig machen, wollen niemandem auffallen, weil ich glaube, seit Volkan, seit dem Fall Ude, ist nicht die Erziehung so blöd geworden mit den Hunden, sondern die Angst von den Menschen ist damals größer geworden, so dass mehr Menschen das gewollt haben oder einen Hundeführerschein machen wollten, damit sie was in der Hand haben. Und dann ging es tatsächlich los, das Unglück. Was ich so, ne, so. Ich habe immer gesagt, eigentlich gibt es ein paar Dinge nur, die man wissen muss. Im Zweifelsfall, in Notsituationen, komm her, wenn ich dich rufe. Gib mir das, was du im Mund hast, weil das kann unter Umständen ja Leben retten, wenn der Hund irgendwas Blödes frisst. Und das war's eigentlich. Wenn man es ganz streng genommen sieht, dann vielleicht noch ein Hör auf mit dem, was du gerade tust. Aber das haben wir ja schon besprochen, dass Abbruchsignale anders gehen. Dann macht man einfach, das, da gibt es auch eine Folge dazu, könnt ihr alle gerne nochmal hören. Eva.
Ja, wie ihr sagte, dieser Fall, dieser Beißfall, wann war es nochmal? 2000 oder was?
2000, ja.
2000 genau war der eine Auslöser. Aber mit viel größerer Sorge beobachte ich, dass es richtig losgeht mit diesem Grundgehorsamsfetischismus, seit es TV-Hundetraining gibt. Weil das war für mich, wie ich es beobachtet habe, mit der Auftakt, dass an jeder Ecke eine Hundeschule aufmachte. Früher, vor 30 Jahren, also ich kenne niemanden, der in eine Hundeschule ging. Weil die Zeit hatte niemand und die Lust hatte auch niemand. Und jetzt, es gibt doch gar keinen Hundetrainer mehr, der nicht in die Hundeschule geht. Oder kennt ihr irgendeinen außer mir, der nicht mal in der Hundeschule war? Echt? Oh, Naja, aber es ist schon so, dass die Leute wirklich sagen, nee, das geht ja gar nicht. Hundehaltung ohne Hundeschule, ohne Hundetrainer ist absolut unmöglich. Und das ist schon witzig, um wieder nochmal zurückzuführen, den Faden aufzunehmen. 15.000 Jahre ging es gut und ich erinnere mich gut an die Zeit in den 80ern und 90ern. Der Hund war einfach dabei, ohne Grundgehorsam, ohne Unterordnung. Der lief mit, die Kinder gingen raus auf den Hof oder in die Felder und Wälder und der Hund wackelte einfach mit, ohne hier bei Fuß, Sitz und Platz. Der war einfach da, es war ein Familienmitglied und es ging so einfach. Für mich nochmal, um kurz einen kleinen Ausschweifer zu machen, war wirklich der Auftakt, diesen Beruf zu ergreifen, weil ich, wie gesagt, davon gar keine Ahnung hatte und mich immer Leute ansprachen, wie wahnsinnig gut erzogen doch meine Hunde wären. Und ich konnte eben jedes Mal nur antworten, nein, sie sind überhaupt nicht erzogen, aber wir sind Freunde. Und das war für mich dann der Ausschlag, dass ich wirklich dachte, das muss doch jeder verstehen, das weiß doch jeder. Und dann dachte ich erst, nee, scheinbar muss man das Leuten beibringen. Wie war das bei dir oder was siehst du zum Thema Grundgehorsam, Ute?
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du jetzt gesagt hast, Eva, wir sind Freunde und deswegen klappt's. Ne? Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. In meiner Familie gab es immer Hunde. Also meine Großeltern hatten immer Hunde und die waren natürlich, waren denen keine Hundeschule, gab es ja gar nicht. Es gab ja praktisch bis so, naja, Mitte, Ende der 90er gab es ja eigentlich nur ganz wie kaum private Hundeschulen. Es gab eigentlich nur diese Vereine. Und in den Vereinen, da waren halt vor allen Dingen diese Gebrauchshunde, die du normal auf der Straße überhaupt nicht gesehen hast, weil das wirklich lebende Waffen waren. Ich kann mich an eine Begegnung mit einem Hund erinnern, mit einem riesigen altdeutschen Schäferhund. Und ich kam da mit meinem Bernhardiner-Mix-Mädchen vorbei, die eigentlich ganz unkompliziert war in der Regel mit den meisten Hunden. Und der Typ hat mich von Weitem schon angebrüllt, ich soll meinen Hund anhängen. Die lief in der Regel frei, das war ganz unkompliziert mit der, weil sein Hund ist abgerichtet. Und dann dachte ich mir, wie bitte? Ich denke, bei denen klappt alles so besonders gut, ja. Und jetzt muss ich da fürchterlich aufpassen auf meinen Hund, weil, und der hat sich dann benommen, der Hund, wie ich vorbeigegangen bin. Also die wäre im Leben nie zu dem hin. Die war ja nicht lebensmüde, ne? Und trotzdem bin ich genau in dem Verein gelandet, dann später, die mein Fritzi mit meiner Mithilfe ruiniert haben. Ja, also so kann es gehen im Leben. Aber ich möchte jetzt nochmal auf was anderes eingehen, weil gerade mit diesem Sitz, Sitz ist ja so ein, wenn ein Hund nicht sitzen kann, geht ja eigentlich die Welt unter. Ja, das ist ja eigentlich total verboten. Ein Hund, der sich auf Kommando nicht hinsetzt, der ist ja hoffnungslos verloren in dieser Welt, ne? Turid Rugas hat da mal einen sehr, sehr, sehr guten Text dazu geschrieben, der auch im Internet kursiert, den man mit Sicherheit findet. Und den hat auch eine Kollegin, ich glaube Sonja Högen war es, hat den ja auch mal übersetzt für Leute, die kein Englisch können. Also der ist sehr gut. Die hat ihre Studenten mal untersuchen lassen, wann Hunde sich hinsetzen. Und nachdem ich den Text gelesen hatte, habe ich das auch mal so ein bisschen beobachtet. Also Hunde setzen sich eigentlich eher seltener hin. Wenn, dann legen sie sich hin, wenn sie Pause machen wollen. Also das heißt nicht, dass sie sich nicht mal hinsetzen, aber wenn sie wirklich Pause machen wollen, zur Ruhe kommen wollen, dann legen sie sich eher hin und hinsetzen tun sie sich zum Beispiel dann, wenn sie irgendwas genau anschauen wollen, weil wenn die irgendwas genau fixieren oder anschauen wollen, dann heben die einen Kopf. Also das habt ihr alle schon mal gesehen. Ein Hund, der entspannt ist, der hat ja ungefähr Kopf auf Widerristhöhe, so ein bisschen höher. Und in dem Moment, wo er aufmerksam wird, hebt er den Kopf. Und das erzeugt natürlich schlicht und ergreifend Spannung im Körper und ist eine instabile Haltung. Und wenn sich der Hund hinsetzt, dann entspannt sich das und er kann entspannt gucken. Da setzen sich Hunde tatsächlich relativ häufig hin. Und dann habe ich beobachtet, da bin ich natürlich durch meine Indianer draufgekommen, Hunde mit HD setzen sich relativ häufig hin. Also wenn es passt zu ihren Beschwerden, weil die eben auch eine instabile Körperhaltung haben beim Stehen und sich dann gerne mal hinsetzen, um einfach das Ganze zu entspannen. So, und jetzt habe ich einen Hund, der dringend immer und überall sitzen muss. Und der das nicht will, zum Beispiel, weil ihm der Popo beim Sitzen wegen irgendwelchen Schmerzen wehtut, weil der Untergrund pieksig ist oder weil der Asphalt glüht oder irgend sowas, ne? Oder weil er halt das auch nicht einsieht. Also es gibt viele Gründe, warum ein Hund am Straßenrand oder woanders nicht sitzen will. Und was macht der Mensch? Er diskutiert mit dem Hund, er soll sich hinsetzen, anstatt dass er sich überlegt, was will ich denn wirklich, was mein Hund macht? Ich will, dass mein Hund mit mir an der Ampel wartet. Ich will, dass mein Hund mit mir auf der Seite wartet, bis dieser Hund vorbeigeht, bis dieses Auto vorbeigeht. Ich will, dass der Hund wartet, ach, was weiß ich. Ich will, dass der Hund wartet. Und warten kann man im Sitzen, Liegen oder Stehen. Dazu muss man nicht irgendwas, eine ganz bestimmte Körperhaltung einnehmen. Oder was macht ihr, wenn ihr an der Ampel wartet? Schmeißt ihr euch da auf den Boden oder was? Sehr absurd sowas. Und dann führe ich also eine Ersatzdiskussion, anstatt meinem Hund zu erklären, was ich von ihm will. Und ich finde zum Beispiel Sabine irgendwo warten können. Im Moment finde ich auch gehört zu den Sachen, die ein Hund können muss. Ganz einfaches Beispiel. Ich fahre mit meinem Hund mit dem Auto irgendwo hin, bin auf der Autobahn und will mal eine kurze Pipi-Pause mit ihm machen, weil wir schon 2, 3 Stunden gefahren sind. Da möchte ich nicht, dass die Autotür aufgeht und er springt raus, sondern ich möchte gerne, dass er einen Moment wartet, bis ich die Leine dran habe, bis ich gesehen habe, dass die Umgebung sicher ist und er kann aussteigen. Und dann muss ich da kein großes Brimborium machen. Aber dass er versteht, er muss da warten oder dass er am Straßenrand wartet, bis wir rübergehen können, das sollte ein Hund können, aber dazu muss er nicht sitzen, ne? Oder Sabine?
Absolut muss er dazu nicht sitzen. Auch beim Tierarzt. Da, Eva, da hast doch du neulich erst was geschrieben drüber. Beim Thema ist, man sitzt beim Tierarzt und man sieht dann, wie die Leute den Hund in Sitz, ins Platz, in sonst was bringen wollen. Und der Hund hat eh schon Stress. Und auf der anderen Seite genau diese Leute, die ihren Hund in dem gleichen Raum, in dem ich mich befinde, ins Platz brüllen, finden es total niedlich, wenn der Pauli mir auf den Schoß krabbelt und auf meinem Schoß sitzen will beim Tier. Ne? Ich sage dann immer, genauso muss das. Genauso muss das. Mit dem Warten an der Ampel, Ute, du wolltest doch wissen, was wir so tun an der Ampel. Also ich habe immer einen Klappstuhl dabei. Weil ich sitz so ungern auf dem Boden. Was man, glaube ich, festhalten können, wenn man da ein bisschen Empathie für den Hund entwickelt. Man hat ja auch früher immer gelernt, wenn du deinem Hund einmal ein Kommando gegeben hast, dann sorge dafür, dass er das auch ausführt, weil sonst lernt er, dass er das nicht tun muss. Dann machst du dich unglaubwürdig. Ich habe schon erwachsene Männer gesehen, die sich zum kleinen Jack Russell niederbeugen und ihn ein »Ich hab gesagt, du sollst sitzen« ins Ohr brüllen. Mir tun die Hunde da leid, sehr, aber solche Leute ehrlich gesagt auch. Weil durch Verunsicherungen und durch falsche Informationen, die man kriegt, wird manchmal ganz lieben Leuten eingeredet, die Dinge so zu tun und ihre Hunde ungerecht zu behandeln. Ich sage jetzt absichtlich mal nicht schlecht, weil ich gehe davon aus, dass das keiner will, aber ungerecht zu den Hunden zu sein und selber das eigene Verhalten so ändern, wie man es eigentlich gar nicht will, weil jeder, ganz ehrlich, jeder träumt doch irgendwo davon, ich hole mir einen Hund ins Haus und dann haben alle irgendwo so eine Western-Idylle im Kopf, wie sie mit ihrem Hund in den Sonnenuntergang marschieren, Seite an Seite, alles ist fein, alles ist schön, ja verdammt, dann tut das doch einfach. Dann macht das doch einfach. Nehmt euren Hund, habt eine gute Zeit. Gegen das eine oder andere, was er vielleicht können muss. Ich kann immer nicht für alle sprechen. Ich wohne hier auf dem Land in der Pampa. Bei mir ist es ganz anders wie bei Eva in der Großstadt. Man verhält sich da ganz anders. Man sollte ganz anders auftreten. Das sollte jeder selber entscheiden. Es gibt genug Anleitungen und genug TrainerInnen, die den Hundehaltern lehren, irgendwelche Signale nett und freundlich beizubringen, bedürfnisorientiert auf den Hund zu schauen, dann wendet man sich bitte an so jemanden und geht weg von denen, die sagen, ich muss das Kommando durchsetzen. Gell, Eva?
Was ich noch besonders so ekelhaft finde, dass ja diese ganzen Kommandos so erniedrigend sind. Das heißt, ich nehme ein Tier, das ja ohnehin viel, viel kleiner ist. Selbst wenn es eine Dogge ist, ist die ja immer noch kleiner als ich. Und dass diese Kommandos, dieses Tier zu zwingen, vor mir im Staub zu robben, wirklich, ich finde das so eklig. Da kommt mir gleich wieder ganze SM-Fantasien hoch. Und letztendlich machen die Leute das doch wirklich nur, um sich zu erhöhen. Und letztendlich... Also ich persönlich brauche auch kein Warte im Auto, weil ich ja eh nicht weiß, wie man es beibringt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich aus dem Auto aussteige und selbst wenn das vollgestopft ist mit Hunden, ich mache dann halt, wartet einen kleinen Moment
Naja.
und man macht ja automatisch mit der Hand so.
Genau.
Wenn ich mit jemandem kommuniziere, der deutschen Sprache nicht mächtig ist und ich möchte dem sagen, er möge kurz warten, dann sage ich ja auch, warte
Eva,
kurz.
Eva, mehr ist es auch nicht.
Ja, genau, also ich fuchtel ja
Ne?
nur mit den Händen. Nein, weil du sagtest, der Hund muss es können. Nein, nichts muss er. Ich mache das und dir, jeder Hund versteht das. Jeder meiner Hunde und egal, ob die von der Kette oder von der Gosse kamen, das ist, weil es so authentisch ist in dem Moment. Und Authentizität brauche ich nicht beibringen. Das muss ich sein. Und das ist
Absolut.
so einfach.
Macht's einfach.
Macht's einfach,
Macht's
Bianca.
einfach.
Genau.
Genau, macht's einfach so, wie ihr es braucht. Also das, was Sabine eben auch schon gesagt hat, das finde ich auch total wichtig. Also neulich sind wir ja Fähre gefahren. Und Fähre fahren ist für den Cookie natürlich auch immer nicht so schön. Wir haben immer die Decke dabei und wir waren, glaube ich, die einzigen Hundemenschen mit Decken dabei. Die anderen mussten irgendwie da auf diesem Boden sitzen oder unter Tischen, die ziemlich eng waren und so. Wo ich dann auch wieder sage, wo ist die Empathie für deinen Hund? Aber jedenfalls war es für mich in dem Moment gut, dass ich ein Markersignal hatte. Denn immer, wenn Kinder vorbeirannten oder Menschen komisch guckten, dann konnte ich mit dem Markersignal, dass die Aufmerksamkeit auf mich lenken und es regnete Kekse. Und das war total gut. Das wäre so viel für mich, wenn ich in einer doofen Situation bin und mein Mann sagt zu mir, Mancherie! Und es gibt Mancherie, dann freue ich mich und bin wieder entspannt. Also insofern, das ist für mich was ganz Tolles, ein ganz tolles Tool, so ein Markersignal. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden, ob er es in seinem Leben braucht oder nicht und ob er es auch anwenden kann. Das ist ja auch immer die Frage. Ne, Eva?
Mein Markersignal, was ich ja auch nie üben müsste, musste und was auch niemand üben muss, den Namen des Hundes freundlich fragend sagen. Jeder Hund dreht sich sofort um und schaut dich erwartungsfroh an, wenn du nett sagst, Hundchen. Allein das Wort, was ich bei all meinen Kundenhunden mache, schau mal schnell her. Warum auch immer, das klappt bei jedem Hund. Also, mein Markersignal, Lucy, Kitty, Jessie oder wie meine Hunde auch alle heißen, schaut mal schnell her. Alle drehen sich um, weil wenn jemand sagt, Eva, dann drehe ich mich doch auch da um. Meine Augen strahlen, weil wer so nett meinen Namen nennt, das heißt doch für mich Torte, Eis, Kuchen, Schokolade. Yippie, ich erwarte was Schönes. Und das brauche ich ja auch nicht üben. Oder, Sabine?
Naja, ein Markersignal tatsächlich, Klugscheißer-Modus an, markiert ja das gute Verhalten vom Hund oder ein Verhalten, was er gerade haben möchte und stellt ihm eine Belohnung in Aussicht. Jetzt so den Namen rufen, das ist eher was von Umlenkungssignal oder Abbruchsignal. Ich rufe meinen Hund, ich sage den Namen freundlich und er dreht sich rum und kommt her, so im Sinne. Aber tatsächlich, ich gebe dir da recht, Bianca, weil. Wieso nimmt man da keine Decken mit? Wieso nutzt man keine Helferlein? Wieso nutzt man keine Helferlein, die dem Hund in einer Situation die Situation erleichtern? Ob ich schnalze oder ob ich im Sekundentakt Kekse gebe oder ob er ein Markersignal kriegt, dass ich ihm sage, ja, die Situation ist jetzt scheiße, aber du machst es super und wir schaffen das. Sei völlig dahingestellt. Hauptsache, es hilft dem Hund in dieser Situation. Oder Eva?
Nee, mir ging es nicht ums Rufen, mir ging es nur ums Nennen des Namens, dass ich die Aufmerksamkeit bei mir hatte. Es ging nicht um den Rückruf, sondern wirklich nur um das Namen nennen, dass der Hund nur kurz die Aufmerksamkeit wegnimmt und eine positive Erwartung an mich hat. Und wenn es nur der Beistand ist, den ich ihm gebe, oder der Keksregen, der auf ihn niedersegelt. Und es klappt wirklich so gut. Oder eben dieses, schau mal schnell her. Alle meine Tiere reagieren auf, schau mal schnell her. Ich weiß nicht warum. Selbst mein Hengst, den ich ohne alles reite, wenn ich sage, schau mal schnell her, dann haut er die Bremse rein und dreht sich um. Wie hätte ich ihm das jemals beibringen sollen? Super praktisch, weil der hält dann an, weil, und verrenkt sich wirklich wie ein Fragezeichen zu mir hinter. Und er will einfach wissen, was ich gerade Tolles zu sagen habe.
Ja, ich möchte noch mal auf was eingehen, was die Nicole vorhin gesagt hat, was ich enorm wichtig finde, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Wir haben jetzt alle eigentlich Situationen geschildert, wo klar wird, man braucht diese schwachsmarten Kommandiererei überhaupt nicht, weil unsere Hunde reagieren einfacher auf das, wie wir mit ihnen reden. Ich habe ja Druckereitechnik studiert und hatte da mal so eine Fachzeitschrift abonniert vor 100 Jahren. Und da waren Artikel drin über den Grundwortschatz an Volksschulen. So hieß es damals. Damals ging noch das Volk in die Schule. Und da sollte der Grundwortschatz reduziert werden, ich glaube, von 800 auf 500 Wörter. Da dachte ich mir, kann ja nicht wahr sein, das ist ja total wenig. Dann habe ich nachgerechnet, wie viele Wörter mein Hund versteht. Das waren über 300, die mir eingefallen sind. Über 300. Also da waren Namen dabei, was, ist ja völlig egal, einfach verschiedene Wörter. Und ich bin mir sicher, dass ich da was vergessen habe. So, und jetzt habe ich also einen Hund, der einen Grundwortschatz hat, der fast an den Grundwortschatz von der Grundschule hinkommt. Und ich propfe den voll mit Kommandos. Und wie du vorhin gesagt hast, Sabine, was macht dieser Hund, wenn er in eine für ihn schwierige Situation kommt und niemand ist da, der ihm Kommandos gibt und sagt, was er tun soll? Was macht er dann? Also im günstigsten Fall für die Umwelt friert er ein. Für den Hund ist es auf jeden Fall scheiße. Im ungünstigsten Fall baut er richtig Scheißdreck. Baut er richtig blöden Mist, kriegt zum Beispiel Panik, rennt ins nächste Auto, schnappt zu, weil er voller Stress ist und überhaupt nicht mehr weiß, was er tun soll. Oder macht halt einfach kompletten Blödsinn. Nur weil er nicht gelernt hat, wie er mit schwierigen Situationen umgehen muss. Ohne Kommando. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich wirklich vor Augen halten soll, wenn man diese blöde Kommandiererei den Hunden immer so um die Ohren haut, oder Sabine?
Ganz genau. Mir fällt dazu unbedingt ein Spruch ein, der mir vorhin so tatsächlich eingefallen ist. Ich bin ja ziemlich orientierungslos und ich habe viele, viele Jahre eigentlich im Außendienst gearbeitet, ohne Navi. Ich habe mich noch von Ortschaft zu Ortschaft gehangelt. Ich habe mir in jeder Stadt, in der ich war, erstmal einen Stadtplan besorgt und habe mir da ein Kreuzchen gemacht, wo ich hinfahren muss. Und ich habe alles gefunden. Ich habe mich ausgekannt. Ich war nie zu spät. Und irgendwann mal, also in diesen Städten, die ich damals so bearbeitet habe, kenne ich mich heute noch aus. Da finde ich heute noch von A und B. Und wer immer mit dem Navi fährt, was einem ständig sagt, wo man hinfahren muss, der kennt sich nämlich irgendwann mal überhaupt nicht mehr aus. Und so geht's unseren Hunden wahrscheinlich auch, wenn die so durchkommandiert sind.
Das war schon ein super Abschluss von dir, Sabine. Was mir da jetzt nur noch zu eingefallen ist, ist halt das, was wir eigentlich gern hätten, nämlich so eine gewisse Kontrolle. Die verlieren wir komplett darüber, dass wir unseren Hunden keine Kontrolle mehr geben und sie nicht mehr zulassen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt.
Vielen Dank, liebe Nicole. In der kommenden Folge in 14 Tagen beschäftigen sich die Trainerinnen mit dem Thema mehr Hundehaltung. Wie viele Hunde sind okay und was sollte man bei der Vergesellschaftung beachten? Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by Audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Und eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Und zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.